Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei.
Guten Morgen, auch von meiner Seite. Heute geht es weiter mit unserer Predigtserie Was Kinder brauchen und Erwachsene ebenso. Heute ist Teil 2. Und ich möchte gleich zu Beginn beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns liebst. Und ich danke dir, dass du uns in unseren Alltagsherausforderungen nicht allein lässt, sondern dass du uns dabei stehst, dass du uns Weisung gibst. Und dass du nicht von uns verlangst, dass wir perfekt sein müssen, sondern dass du uns annimmst mit all unseren Fehlern und trotzdem sagst, hey, du bist gut und ich liebe dich und ich will dich. Sprich du heute zu uns, zeig du uns auf, was du für unser Leben willst, wo wir auch noch wachsen dürfen und berühr du einfach unser Herz. Amen. Es geht heute um Kindererziehung. Das heißt, es ist natürlich ein bisschen ein zielgruppenlastiges Thema, aber ich denke, es ist für alle auch was dabei. Ich hoffe, dass jeder von euch was mitnehmen kann. Wenn nicht, sagt mir es einfach nicht. Wenn es gut war, könnt ihr mir das schon sagen. Was ich am Anfang sagen möchte bei dem ganzen Thema Erziehung, ich bin keine perfekte Mutter. Und wer meine Kinder kennt, weiß, das sind nicht die perfekten Kinder, die wie Engel auf Erden herumwandeln. Trotz meinen Fehlern und meinen Unzulänglichkeiten, die ich habe, traut Gott mich meinen Kindern zu. Und Gott traut auch mir meine Kinder zu, obwohl die so herausfordernd sind. Und ich glaube, bei dem ganzen Thema Erziehung, da ist oft so viel dieses Vergleichsdenken und wer macht was besser. Und ich möchte uns einfach einladen, dass wir wegkommen von dem Vergleich. Es geht nicht um Perfektion, es geht nicht darum, dass wir vielleicht andere verurteilen, sondern Kindererziehung ist so ein großes Thema, das kann man unmöglich eigentlich alleine schaffen. Da brauchen wir einander. Da brauchen wir Unterstützung. Und darum geht es viel mehr darum, dass wir einander ermutigen und nicht, dass wir einander verurteilen und schauen, wer ist wo besser und welche Kinder sind besser und wer ist braver oder intelligenter oder so, sondern es soll ein Miteinander sein, wo wir uns auf unserem Weg unterstützen. Ob du jetzt Kinder hast oder nicht, es ist echt ein großes Ding. Genau. Und ich hoffe, dass diese Predigt heute so eine Ermutigung ist für uns alle auf unserem Weg mit den Kindern oder auf unserem Weg einfach im Leben mit Mitmenschen und mit Gott. Tobi hat vor 2 Wochen die erste Predigt gehalten und die hat geheißen, Kinder brauchen Liebe. Auch Erwachsene brauchen Liebe. Und Liebe ist das Fundament, die Basis von allem. Also ohne Liebe funktioniert es einfach nicht. Also ohne Liebe Kinder zu erziehen, ist einfach, ja, kann nicht gut gehen für das Leben dieses Kindes. Andererseits möchte ich aber noch sagen, manchmal hört man auch den Ausspruch, solange du deine Kinder liebst, kannst du nichts wirklich falsch machen. Zeit und Vernunft richten den Rest, solange du nur genug liebst. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist ein Schmarrn. Zumindest so, wie Liebe manchmal verstanden wird. Liebe ist nämlich, so hat es Tobi uns erklärt, viel mehr als Liebsein zum Kind. Also Liebe ist nicht immer gleich Liebsein, sondern manchmal fühlt sich das vielleicht sogar ganz anders an. Tobi hat uns erklärt, dass wir Kinder unsere Liebe folgendermaßen zeigen. Erstens im Blickkontakt. Ich gehe runter, wenn es noch klein ist, das Kind, schaue ihm in die Augen. Dann zweite war auch Körperkontakt. Mein Baby, wenn es klein ist, trage ich, streichelt es. Wenn es größer wäre, dann kitzelt es mir. Wenn es nur größer wären, die Burschen, raufe ich mit ihnen. Was auch immer sie gerade brauchen, auch raufen kann, Liebe ausdrücken. Ich habe einmal auf einem Jugendcamp hat ein Jugendlicher zu mir gesagt, ich glaube, du magst mich nicht, weil mich hast du noch nie gehabt. Weil alle anderen habe ich mal so einen Rempler gegeben oder irgendwie so auf die Schulter ein bisschen boxt und der hat sich diskriminiert von mir gefühlt, weil er bis jetzt noch nicht in Körperkontakt war mit mir, auch wenn es ein bisschen ein ruppiger, jugendlicherer Körperkontakt war. Ungeteilte Aufmerksamkeit, Handy weg, Tablet weg, Fernseher aus, Zeitung weg, was auch immer, wirklich dem Kind auch Aufmerksamkeit zu geben. Oder auch vielleicht einmal Zeit ohne Geschwisterkinder mit nur einem Kind zu haben. Hat mir Tim in die Muttertagskarte geschrieben. Zeit mit Mama alleine ohne die Geschwister, das ist das Schönste. Aber eine vierte Sache hat er auch noch gesagt, ist, wie sich Liebe ausdrückt, und das ist eher verblüffend vielleicht, ist Disziplin. Kinder brauchen Disziplin. Und jetzt muss ich mal sagen, ich mag das Wort Disziplin gar nicht. Heutzutage kann man ja Disziplin fast nicht mehr sagen. Ein Kind zu disziplinieren, das ist ja, da wird schon fast der Jugendschutz angerufen. Genauso wenig mag ich die Wörter Strafe oder Konsequenz. Das klingt einfach irgendwie nicht richtig. Aber bei Disziplin geht es eigentlich darum, dass ich den Kindern einen Weg zeige, dass ich ihnen eine Führung gebe. Kinder sind noch nicht in der Lage, alleine den Weg durchs Leben zu führen, und deswegen brauchen sie Führung. Und da ist manchmal, so leid es mir tut, Disziplin auch nötig und so leid es mir für die Kinder tut. Aber ich glaube echt, dass Liebe nicht genug ist, und deswegen gehört zu Liebe dieses Disziplin dazu, beziehungsweise meine Predigt heute steht unter dem Thema Grenzen. Kinder brauchen auch Grenzen. Ich glaube, dass wir Erwachsene der Großteil der Probleme, die wir haben, auch mit Grenzen zu tun hat. Entweder schaffen wir es nicht, unsere eigenen Grenzen zu bewahren, oder wir übertreten Grenzen, die andere haben. Und so kommt es zu Problemen in der Ehe, am Arbeitsplatz, in dem dir vielleicht Arbeitskollegen Arbeit zumuten, die nicht deine ist, aber du schaffst es nicht, deine Grenzen zu verteidigen. Und deswegen glaube ich, ist das ganze Thema eigentlich sehr relevant. Aber gleichzeitig ist es auch viel zu groß für eine Predigt. Das heißt, ich werde versuchen, ein paar Punkte zu streifen, aber wenn du merkst, hey, das ist was ich in mein Leben irgendwie vertiefen sollte, dann kann ich nicht das für dich machen, dann ist es deine Herausforderung, wirklich selbst zu schauen, wo muss ich Grenzen bewahren oder wo muss ich aufpassen, dass ich nicht die Grenzen anderer übertrete und somit Beziehungen kaputt mache. Ich bin keine Expertin. Ich habe Theologie studiert und nicht Psychologie oder Sonstiges. Deswegen habe ich zwei Bücher zum Thema Grenzen gelesen. Ich habe die auf einer Folie mitgenommen. Genau, die sind beide von denselben Autoren geschrieben. Das ist der Dr. Henry Cloud und der Dr. John Downsend. Ich glaube, man sagt es so. Die haben beide eine Klinik in Kalifornien gegründet, haben unendlich viel Erfahrung zum Thema Kindererziehung, aber auch Erwachsene, die sie betreuen, Firmen, die sie coachen. Und dieses Buch, das sie für Erwachsene geschrieben haben, das heißt Nein sagen, ohne Schuldgefühle, gesunde Grenzen setzen. Und dann haben sie eine speziell an Eltern adressiert, weil sie sich gedacht haben, wenn wir das Problem vorher ansprechen, bevor es wirklich ein Problem wird, haben wir vielleicht mehr gewonnen. Und das heißt, liebevoll Grenzen setzen, durch Liebe und konsequent zur Selbstständigkeit erziehen. Als ich dieses Buch über Kindererziehung gelesen habe, ist mir bewusst worden, Grenzen ist viel weiter, als ich bisher gedacht habe. Bei Grenzen geht es nicht darum, dass ich meine Kinder dressiere, dass sie mich als Mama möglichst wenig nerven. Es geht auch bei Grenzen nicht nur darum, das darfst du nicht und das musst du aber tun, sondern bei Grenzen geht es darum, auf das Leben vorzubereiten, dem Kind Prinzipien mitzugeben, wie das Leben zu funktioniert. Und in der Erziehung, wenn ich Entscheidungen treffe, nicht auf das Jetzt zu denken, was tut mir und dem Kind vielleicht jetzt gut, sondern was bewirkt die Entscheidung in der Zukunft des Kindes? Was lernt es für seine Zukunft daraus? Dass man das ist nicht immer einfach, und ich weiß, manchmal will man einfach nur seine Ruhe haben, aber im Hintergrund zu haben, was lernt mein Kind für die Zukunft daraus, ist sehr wichtig, und das nennen sie dann auch den Charakter zu formen. Ich habe 3 Kinder, und eins ist mir bewusst worden, spätestens wie das zweite gekommen ist, jedes Kind hat einen Haufen Charakter, das es mitbringt, und der kann so unterschiedlich sein. Gerade mein erstes und mein zweites unterscheiden sich charaktermäßig sehr. Aber ich glaube, auch wenn Kinder schon viel Charakter mitbringen oder wir Erwachsene viel Charakter haben, es ist dennoch eine Formung und eine Prägung noch möglich. Es gibt ein Buch, das heißt Talmud, das ist eine jüdische Weisheitsliteratur, und da steht folgender Spruch drinnen, den ich vor Jahren mal gelesen habe und der mir immer wieder unterkommt. Das heißt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und ich glaube, bei Kindererziehung und Grenzen geht es sehr viel darum, auf den Charakter zu achten. Zu achten auf den eigenen, aber auch den des Kindes und zu sagen, wo sollte man vielleicht schauen, dass man ein bisschen prägen, weil das, was sie von Natur aus vielleicht haben, nicht ideal ist. Nicht ihnen den besten Weg in ihrem Leben sagt. Es geht nicht darum, dass es ideal für mich als Mutter wird oder als Vater, sondern dass das Kind die besten Chancen in seinem Leben in der Zukunft mal hat. Und bei dem ganzen Thema Kindererziehung und Grenzen gibt es ein kleines Problem. Kinder hassen Grenzen. Deine Aufgabe als Mutter, als Vater, als Großmutter, Großvater ist es, Grenzen zu setzen. Und die Aufgabe des Kindes ist es, diese Grenzen zu übertreten, gegen diese Grenzen zu rebellieren. Würde das ein Kind nicht machen, gegen Grenzen zu rebellieren, wäre es nicht normal. Es liegt in unserer Natur als Menschen drinnen, dass wir gegen Grenzen rebellieren wollen. Aber die Frage ist dann, wenn jetzt mein Kind Grenzen überschreitet oder gegen Grenzen rebelliert, wie gehe ich als Mutter, als Vater oder als Erziehungsperson damit um und was lernt das Kind daraus für sein späteres Leben? Ich habe heute auch als Einstimmung wieder ein Video mitgebracht, das das Thema hoffentlich humorvoll beleuchten soll und das wollen wir jetzt anschauen.
Habt ihr euch denn jetzt für eine Schule entschieden?
Nee, noch nicht. Wir gucken uns nächste Woche noch mal zwei an. Ja, danach schauen wir mal. Felix, was soll das? Heb das bitte wieder auf. Felix. Felix, heb das Telefon wieder auf. Felix, wenn man was runterwirft, dann muss man das auch wieder aufheben. Ich sag's dir jetzt zum allerletzten Mal, heb das Telefon bitte wieder auf. Ich sag's dir jetzt zum allerletzten Mal, heb das Telefon auf. Ich sag's dir jetzt zum Mal. Heb das Telefon auf. Gut, wie du willst. Aber beim nächsten Mal hebst du es selber auf. Da bin ich konsequent.
Was hat Felix wohl an diesem Nachmittag für sein zukünftiges Leben gelernt? Ja, Lego hat er gelernt. Grenzprobleme gibt es, seit es Menschen gibt. Deswegen wollen wir heute gleich zum Beginn der Menschheit uns den Text in der Bibel anschauen. Gleich bei der Erschaffung der Menschen haben wir schon Grenzprobleme. Und wir wollen sehen, was wir daraus einfach für uns lernen können. In dem Erziehungsbuch, das ich vorhin euch gezeigt habe, das heißt Liebevoll Grenzen setzen, schreiben die Autoren über 10 Grundprinzipien oder sie nennen es 10 Regeln, die ein Kind verstehen soll, damit es später im Leben gut Grenzen setzen und bewahren kann. Und 5 dieser Regeln, die Hälfte, schauen wir uns heute an. Für die anderen 5 müsst ihr dann das Buch selber lesen. Und einige davon kommen schon ganz am Anfang vor. Wir sind bei 1. Mose, also das erste Buch in der Bibel. Und da sind wir im 2. Kapitel, also ziemlich weit vorne. Heute ist es nicht schwierig zu finden. Da fangen wir mal an. Der Mensch wird erschaffen. Dies ist der Bericht von der Schöpfung des Himmels und der Erde. Da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Dann pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Gott macht einen Garten in einem Teil der Erde, der Eden heißt, legt Gott einen Garten für den Menschen an. Das ist so, man würde vielleicht sagen, Lustgarten, ein schöner, gepflegter Garten. Und was interessant ist für mich in Bezug auf diese Predigt ist, das hebräische Wort für Paradies bedeutet umzäunter Garten. Ein Paradies ist es nur dann, wenn es einen Zaun rundherum hat. Das habe ich sehr interessant gefunden, dass schon ein Paradies irgendwie begrenzt sein muss. Nur als kleiner Gedanke mal zum Mitnehmen. Der Text geht weiter. Und Gott der Herr ließ alle Arten von Bäumen in den Garten wachsen. Schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchs der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Schon eine krasse Ansage, die Gott da macht. Das erste Prinzip, das die Autoren in dem Erziehungsbuch schreiben, was Kinder verinnerlichen sollen und auch wir Erwachsene brauchen, ist das Prinzip oder die Regel von Saat und Ernte. Was ich tue, beeinflusst, was kommen wird. Was ich sehe, werde ich ernten. Und Gott gibt Adam und Eva ganz eine Regel nur, aber es stellt ihnen auch ganz klar die Ernte vor Augen, die kommen wird. Wenn sie die Regel halten, dann haben sie Leben in einer Beziehung mit Gott. Werden sie aber die Regel übertreten und brechen, dann kommt Tod. Ich bin froh, dass bei uns zu Hause bisher noch nie so krasse Ernte war. Meistens ist es im Alltagsleben nicht so schlimm. Und deswegen möchte ich auch ein Beispiel bringen, wie Saat und Ernte vielleicht in Alltag als Familie aussehen könnte. Und zwar haben wir da die Agnes, die hat zwei Töchter. Und die macht mit ihren Töchtern aus, heute Nachmittag um 3 fahren wir shoppen. Es kommt die Hochzeit von deiner Tante, wir kaufen neues Gewand für euch. Und ausgemacht ist, sie sollen ihre Schulaufgaben erledigen, bevor sie wegfahren shoppen. Um 5.03 Uhr schreit die Laura runter, Mama, wir können noch nicht los, ich bin noch nicht fertig geworden, wir müssen das verschieben. Die Agnes hat aber mitgekriegt, dass die Laura eine Dreiviertelstunde lang mit ihren Freundinnen am Handy WhatsApp hin und her geschickt hat, bevor sie sich an die Schulaufgaben gerichtet hat. Jetzt könnte sie einerseits sagen, ich bin eine liebende Mutter, ich wünsche mir einen schönen Nachmittag mit meinen zwei Töchtern. Wir helfen alle drei zusammen, machen das Projekt für Biologie schnell fertig und fahren halt dann ein paar Minuten später los und haben noch einen schönen Nachmittag. Oder sie könnte sagen, Laura, ich weiß, du hast dich auf das Shoppen gefreut, aber leider, wenn du nicht fertig bist, musst du zu Hause bleiben. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Projekt, ich liebe dich. Bei der ersten Variante, die sich sehr liebevoll anfühlt als Mutter, ich helfe meinem Kind und wir haben einen schönen Nachmittag, lernt die Laura aber Folgendes. Ich muss mich nicht an Absprachen halten, ich muss meine Zeiten nicht kontrollieren. Wenn ich ein Problem habe, die Mama kommt und rettet mich. Wenn ich trödle, habe ich weniger Arbeit, weil die anderen helfen mit. Und ich bin offensichtlich die wichtigste Person in dieser Familie, weil alle müssen sich nach mir richten. Auf der anderen Seite wird die Laura wahrscheinlich toben und sagen, du liebst mich überhaupt nicht, das ist voll gemein, wie kannst du mir das antun? Aber sie lernt für ihr Leben, ich muss mich selbst organisieren, ich muss auf die Zeiten schauen. Als Familie müssen wir aufeinander Rücksicht nehmen. Und sie wird in Zukunft vermutlich sich besser organisieren und hat für ihr Leben viel mehr gelernt als auf der Variante, die sie eigentlich liebevoller anfühlt. Wenn es um Saat und Ernte geht oder in der Erziehung, wenn es darum geht, dass Verhalten das Kind zeigt und nicht gut ist und das dann Konsequenzen hat, ist es am besten, wenn die Konsequenz logisch ist. Wenn sie mein Kind beim Abendessen daneben benimmt und ich schreie es an oder ich mache immer schlechtes Gewissen, ich gebe ihm Fernsehverbot, das alles ist eigentlich nicht logisch. Was logisch wäre, ist, wenn man sagt, du kannst dich beim Essen nicht benehmen, dann ist dein Essen vorbei und du gehst ohne Essen ins Bett. Das fühlt sich furchtbar an, ein Kind ohne Essen ins Bett gehen zu lassen. Das Kind wird wahrscheinlich jammern, weil es Hunger hat. Dir als Mutter und als Vater geht es schlecht, weil du ja dein Kind dann leidet wegen dir. Oder wie die Laura, die leiden muss und zu Hause bleiben muss. Die Realität wirken zu lassen und logische Konsequenzen in der Erziehung zu haben, das tut weh. Und nicht nur dem Kind, sondern auch den Eltern tut es weh, weil keiner will gern sein Kind leiden sehen. Jeder will doch, dass es das Kind möglichst einfach hat. Was sich liebevoll anfühlt, ist im Endeffekt nicht immer liebevoll. Und was das Beste in diesem Moment scheint, ist nicht immer das Beste für das Kind. Wenn wir unsere Kinder in Watte packen, werden wir sie nicht aufs Leben vorbereiten und sie werden dann später Probleme kriegen. Und deswegen müssen wir es manchmal aushalten, dass die Kinder leiden, müssen wir es manchmal aushalten, dass sie uns Dinge an den Kopf werfen wie, du liebst mich überhaupt nicht, obwohl es gar nicht ist, weil wir sagen, wir haben die Zukunft im Blick. Ich lese weiter im Bibeltext. So. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend. Und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. Die nächste Regel, das nächste Grundprinzip, das wir verinnerlichen sollen, das Kinder brauchen, ist die Regel des Neides oder die Regel der Gier. Adam und Eva waren im Paradies, es waren paradiesische Zustände. Sie hatten alles, was sie brauchten, also sie hatten wirklich alles, was sie brauchten. Es gab Dutzende von Früchten, die sie essen konnten, aber eine, die nicht erlaubt war und die sie nicht hatten. Und jeder, der Kinder hat oder mal mit Kindern zu tun gehabt hat, weiß, das Spielzeug, das gerade der andere hat, das Spielzeug, das irgendwer gerade geschenkt bekommen hat, das ist das eine, wo das Kind glaubt, das macht mich jetzt glücklich für mein ganzes Leben. Und Neid ist einerseits eine zutiefst menschliche Emotion, aber andererseits zutiefst zerstörerisch, weil es zerstört Beziehungen. Und da ist es etwas, was wir versuchen sollten in unserem Leben, wenn wir das bemerken, aber auch als Eltern oder Großeltern oder Pädagogen, dass Dankbarkeit anstatt Erwartungshaltung gefördert wird. Kinder haben manchmal die Haltung, ich krieg und krieg und krieg, und sie setzen das in keiner Relation zu dem, was sie schon alles gekriegt haben, was schon in den letzten Tagen alles ein tolles Programm war. Sie wollen immer mehr und mehr. Und ich bemühe mich bewusst, manchmal mit meinen Kindern hinzusetzen und sagen, so, jetzt sagt mir jeder mal drei Dinge, für die ihr dankbar seid. Und das war am Anfang ganz komisch, das hat sich so irgendwie blöd angefühlt für die. Aber inzwischen manchmal kommt ein Kind zu mir und sagt, Mama, ich bin jetzt so dankbar für das und das. Also ich glaube, dass manche kleine Übungen wirklich auch einen Unterschied machen können in der Grundeinstellung. Weil ob ein Mensch dankbar ist oder neidisch ist, hat nichts damit zu tun, was er wirklich hat, sondern hat viel mehr dazu mit zu tun, was für einen Charakter er hat. Man kann wenig haben und immer noch ein dankbarer, glücklicher Mensch sein. Man kann vieles haben und trotzdem neidisch sein auf andere und unglücklich. Wenn Kinder manchmal irgendwas sehen und gleich einen Wunsch haben, tun wir gut daran, abzuwägen, ist das ein echter Herzenswunsch, ein Anliegen, das sie haben, Oder ist das nur ein Wunsch, der vielleicht aus Neid oder Gier entstanden ist? Unser Sohn Tim hat einen Wunsch, der mir überhaupt nicht am Herzen liegt. Der will ein eigenes Kindermotocross haben. Den Wunsch hat er jetzt seit 1,5 Jahren. Seit 1,5 Jahren rede ich fast täglich mit ihm über Kindermotocross. Inzwischen bin ich so weit, dass ich mir denke, okay, wenn ich das weiter ignoriere, es ist auffällig. Also das ist etwas, was aus seinem Herzen kommt. Aber es gibt auch viele andere Dinge, wo er Wünsche äußert, das möchte er mal, das, aber meistens sind die innerhalb von ein paar Tagen wieder verschwunden. Und ich glaube, so neidische Wünsche oder Wünsche, die nur aus schneller Gier entstanden sind, die sollen wir und können wir mit gutem Gewissen einfach sterben lassen als Eltern. Weil es fördert nicht den Charakter des Kindes, alles zu kriegen. Aber Herzensanliegen, da ist es vielleicht gut, wenn wir schauen, wie können wir die wirklich wahr werden lassen. Wenn wir versuchen, unsere Kinder immer glücklich zu machen, wenn wir versuchen, der beste Freund vom Kind zu sein, dann werden wir nicht gleichzeitig das Kind zu einem guten Charakter erziehen können. Weil wir müssen manchmal Entscheidungen treffen, die es dem Kind nicht gefällt, wo sich das Kind dann auch wütend darüber äußert, und da müssen wir manches als Eltern einfach aushalten. So leid es uns tut und so sehr wir uns wünschen eigentlich, wir könnten beste Freunde sein und haben immer nur Sonnenschein. So, weiter geht's im Bibeltext. Wie ist es weitergegangen, nachdem sie von der Frucht gegessen haben? In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam: Wo bist du? Dieser antwortete: Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Durch die Übertretung des Gebotes Gottes, was Adam und Eva da gemacht haben, haben sie den Mut zur Ehrlichkeit und zur Offenheit verloren. Das ist die nächste Regel, die wir brauchen für ein gelingendes Leben. Ehrlichkeit und Offenheit. Adam hat sich nicht mehr getraut, die Wahrheit zu sagen. Er hatte gehofft, wenn er es irgendwie schöner formuliert, braucht er die Konsequenzen nicht zu tragen. Und so ist es auch, also alle meine Kinder habe ich erlebt, das mit der Wahrheit fällt ihnen nicht einfach, immer die Wahrheit zu sagen. Manchmal glaubt man halt, wenn man es ein bisschen anders darstellt, geht es einfacher. Und das, was wir tun müssen als Eltern, als Großeltern, als Pädagogen ist, wir sollen nicht ehrlich sein, sondern wir sollen die Ehrlichkeit sein. Versteht ihr den Unterschied? Wir sollen nicht nur Wahrheit sagen, sondern wir sollen wirklich Wahrheit sein. In unserem ganzen Wesen soll Wahrheit ausgedrückt werden. Kinder, die checken das voll schnell ab, wenn man als Elternteil dazu neigt, Halbwahrheiten zu sagen. Wenn man vielleicht einmal die Lehrerin anlügt, weil man gerade andere Pläne besser sind und wenn das Kind krank ist, können wir die verwirklichen, obwohl es nicht krank ist. Die checken das auch ab, wenn du hinter dem Rücken einer Person schlecht über die Person redest, aber wenn du sie triffst, freundlich bist. Und wenn wir da nicht selbst Ehrlichkeit sind, wir können reden, was wir wollen. Was wir tun, schreit so laut, dass sie kein Wort hören werden von dem, was wir sagen. Wir können nicht erwarten, dass unsere Kinder ehrliche Menschen und offene Menschen werden, wenn das nicht das ist, was wir ausdrücken. Bei uns zu Hause habe ich versucht, meinen Kindern zu erklären, egal was du angestellt hast, egal was du ausgefressen hast, wenn du mich darüber belügst, wird die Konsequenz schlimmer sein, wie wenn du mir einfach die Wahrheit sagst. Weil einander die Wahrheit zu sagen, schafft Vertrauen in einer Beziehung. Und wenn ich einander nicht mehr die Wahrheit sage, zerbricht Vertrauen und dann zerbricht Beziehung. Eines Tages hat Tim mich gefragt, also unser Fünfjähriger, das ist der Philosoph, wer sagt, dass das stimmt mit Gott? Vielleicht habt ihr Gott ja erfunden. Ich habe darauf gesagt, Tim, du weißt, dass das Christkindl keine Geschenke bringt, dass der Osterhase Silvia hast und die Zahnfee hast auch Silvia. Wir sagen dir da die Wahrheit und wir sagen dir auch die Wahrheit über Gott. Meine Kinder sollen mir vertrauen können, sie sollen sich auf mich verlassen können, weil ich glaube, das ist die beste Voraussetzung für ihr Leben, dass sie selber lernen, in Wahrheit und Offenheit mit ihren Mitmenschen umzugehen. So, einmal schauen wir noch im Bibeltext da rein. Adam antwortete Gott: Die Frau, die du mir gegeben hast, gab mir die Frucht und deshalb habe ich davon gegessen. Da fragte Gott der Herr die Frau: Was hast du da getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie. Deshalb aß ich die Frucht. Die vierte Regel, die wir lernen, ist die Regel der Verantwortlichkeit. Reife Persönlichkeiten übernehmen Verantwortung für das, was sie getan haben. Adam war offensichtlich nicht reif, weil Schuld an der ganzen Misere war eigentlich Gott. Weil Gott hat so eine schlechte Frau für ihn ausgesucht. Wir selbst müssen lernen und Kinder müssen lernen, dass sie Verantwortung für ihre Taten übernehmen. Man ist so leicht dazu verneigt, irgendwelche guten Gründe anzuführen, warum wir manches irgendwie gemacht haben. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass wir reif sind, wenn wir Verantwortung für das übernehmen, was wir getan haben. Aber gleichzeitig ist es auch ein Zeichen für Reife, wenn wir Verantwortung dafür übernehmen, wie wir aktiv das Leben gestalten. Was mache ich mit meiner Zeit? Was mache ich mit meinem Leben? Meine Kinder kommen regelmäßig mit: Mama, mir ist fad. Ja, mir nicht. Ist dein Problem, wenn dir fad ist. Ist nicht mein Problem. Ich muss nicht die Langeweile meiner Kinder lösen. Sie sollen selber lernen, Verantwortung für ihre Zeitgestaltung zu übernehmen. Ich muss sie nicht beschäftigen. Jeden Morgen kommt Leo, weil er sich seine Socken nicht anziehen kann. Er ist 4 und manchmal Socken anziehen wirklich schwer, wenn man 4 ist. Oder wenn man 84 ist, vielleicht auch wieder. Und jedes Mal sage ich zu ihm: Leo, ich weiß, es ist schwer, aber schwer heißt nicht, ist nicht gleich, kann ich nicht. Was schwer ist, heißt nicht, dass ich es nicht kann. Ich möchte, dass du es probierst und wenn du es nicht schaffst, dann helfe ich dir. Weil ich will lernen, dass er selbstständig wird, dass er nicht dauernd, er ist der Jüngste, deswegen ist man so, also seine älteren Geschwister haben selbstständiger sein müssen, weil immer er noch da war, um den ich mich kümmern habe müssen. Aber er hat so das Privileg, er kann immer noch mit 4 herumgetragen werden und immer noch die Privilegien auskosten. Und da muss ich bewusst sagen, okay, ich will schauen, dass mein Kind selbstständig wird. Weil es ist so wichtig, wenn wir nicht lernen, selbst unser Leben zu gestalten, dafür Verantwortung zu nehmen und Verantwortung zu übernehmen für das, was wir getan haben, werden wir ein Leben lang in einer Opferrolle bleiben. Wir sind immer das Opfer der Umstände, das Opfer unserer Arbeitskollegen, das Opfer in den Beziehungen. Aber wenn wir in unserer Persönlichkeit und Charakter reifen, übernehmen wir selbst Verantwortung, wo wir es können. Natürlich fühlt sich das liebevoller an, wenn ich meinem Leo einfach die Socken anziehe, wie wenn ich sage, jetzt setz dich mal hin und plack dich da 5 Minuten ab. Aber es hilft ihm nicht für sein Leben. Und wir müssen aber, das möchte ich noch dazu sagen, unterscheiden zwischen Mühlsteinen und Rucksäcken. Der Leo kann seinen Rucksack, den er für den Kindergarten hat, schon selber tragen, aber einen Mühlstein kann er nicht tragen. Und natürlich brauchen wir als Erwachsene und als Kinder, wenn wir Dinge zu tragen haben, die über unser Vermögen hinausgehen, dann brauchen wir Hilfe und dann sollten wir auch um Hilfe fragen. Dann ist es nötig, dass wir um Hilfe fragen. Aber Rucksäcke können wir und können unsere Kinder alleine tragen. Und da braucht man auch dann ein gutes Balancegefühl zu: Ich bin bereit, um Hilfe zu fragen, wo ich es brauche, aber auch nicht, dass ich mir immer Opfer bin und immer Hilfe brauche, egal um was es geht. Dann sprach Gott zu der Frau: Mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Gott hat es keinen Spaß gemacht, konsequent zu sein. Aber er war konsequent. Er hat nicht gesagt: Ah, das eine Mal drücke ich das Auge zu, aber wenn ich das nächste Mal wieder vom Baum esse, dann gibt es erst eine Konsequenz. Das, was Gott da ausgesprochen hat, war nicht eine Strafe, sondern es war sichtbar machen dessen, was geschehen ist, nämlich dass die Menschen eine Beziehung zu Gott zerbrochen haben. Die Beziehung ist nicht zerbrochen durch das, dass Gott ihnen die Konsequenzen ausgesprochen hat, sondern die Beziehung war davor zerbrochen, weil sie gesagt haben, wir vertrauen der Schlange mehr, als wir Gott vertrauen. Und wir vertrauen nicht so sehr drauf, dass du das Gute zu uns sagst. Es hat Gott wehgetan, dass die Menschen die Ernte eingefahren haben, weil er hat Menschen gemacht, um in Beziehung mit ihnen zu leben. Das war sein Anliegen und die Menschen haben diese Beziehung leichtfertig zerbrochen. Und auch als Elternteil wird es uns wehtun, Konsequenzen wirken zu lassen. Aber Gott hat nie aufgehört, den Menschen zu lieben. Seine bedingungslose Liebe hat sich durch die Bibel, sehen wir immer wieder, wie er die Hand ausstreckt und sagt, ich will, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Und das ist etwas, was wir auch in der Erziehung, egal wie bei dir Konsequenzen ausschauen, es darf niemals Liebesentzug sein. Die Liebe von den Eltern zu den Kindern, die muss da sein. Und wenn die Agnes, die Laura sagt, du kannst nicht mit shoppen gehen, hat sie trotzdem gesagt, ich liebe dich, ich wünsche dir viel Spaß. Ob es die Laura gehört hat, weiß ich nicht. Aber ihre Liebe ist trotzdem geblieben. Die Entscheidung von Adam und Eva hat die Ernte gehabt, dass die Beziehung zerbrochen ist. Aber wir können heute uns entscheiden, die Beziehung auch wiederherzustellen, indem wir kommen und zu Gott kommen und diese Einladung der Beziehung annehmen. Jesus, Gottes Sohn selbst, ist auf die Erde gekommen, um den Weg zu einer Beziehung wieder zu ebnen. Er ist gekommen, um für all diese Fehlentscheidungen, für all den Mist, den wir gemacht haben, nicht nur für den Mist von Adam und Eva, für all unseren Mist, ist er am Kreuz gestorben und gesagt, ich lösche das aus, ich strecke dir meine Hand entgegen, die Beziehung ist wieder möglich. Die Einladung steht noch immer, steht auch heute für dich. Eine Regel, die ich noch erwähnen möchte, die finden wir nicht in unserem Bibeltext, das ist die Regel der Macht. Ein Kind ist eine kleine Person, die sich selbst nicht unter Kontrolle hat, dafür aber versucht, jeden um sich herum zu kontrollieren. Das merkt man ganz besonders bei Kleinkindern. Die Mama gibt kein zweites Eis. Was macht das Kind? Es kriegt möglicherweise so einen Wutanfall, dass Dinge kaputt gehen, es schreit und tobt herum, weil es nicht sich selbst kontrollieren kann. In dem Moment ist der Wut und der Ärger so groß, das muss alles hinaus. Es kann sich selbst nicht kontrollieren. Aber es versucht, mit dem Verhalten die Mama zu kontrollieren, weil vielleicht gibt man die Mama ja ein zweites Eis. Und wenn die Mama das zweite Eis gibt, lernt das Kind eines, wenn ich mich nicht unter Kontrolle habe, kann ich andere kontrollieren und ich kriege das, was ich will. Wenn aber die Mama den unbequemen Weg geht und sagt, mein Schatz, ich verstehe, ich weiß nicht, ob man reden kann, wenn das Kind gerade tobt, dass du ein weiteres Eis willst, ich verstehe auch, dass du irrsinnig ärgerlich bist, aber das beeinflusst meine Entscheidung nicht. Nein, es beeinflusst nicht einmal meine Laune. Okay, das muss man schon wirklich reif sein als Eltern. Das Kind lernt dann eines, ich kann andere nicht kontrollieren. Vielleicht nicht beim ersten Mal. Vielleicht müssen es 5, 6, 7, 60 Mal gegen eine Wand laufen. Man muss einfach den längeren Atem haben. Man muss einmal länger konsequent sein, wie das Kind versucht zu kontrollieren. Das ist bei manchen Kindern wahrscheinlich weniger lang, bei manchen ist es irrsinnig lang. Kinder sind nicht machtlos, sie sind nicht ohnmächtig. Aber sie müssen lernen, dass die Macht, die sie haben, sich auf sich selbst bezieht. Sie können sich selbst kontrollieren. Sie können lernen, wenn ich kein Eis kriege, brauche ich nicht einen Wutanfall kriegen. Ich kann zwar um das Eis trauern, aber ich muss nicht grenzenlos wütend werden. Aber gleichzeitig, obwohl sie diese Macht über sich haben, müssen sie lernen, dass sie nicht allmächtig sind und die ganze Familie und die ganze Umfeld kontrollieren können. Wir wollen, dass Selbstbeherrschung gefördert wird und nicht Herrschaft über andere. Paulus schreibt im Brief an die Gemeinde in Galater, dass die Frucht des Geistes 9 Auswirkungen hat. Und eine davon ist Selbstbeherrschung, nicht Herrschaft über andere. Und wenn wir in unserer Kindheit das nicht gelernt haben, ist eine Sache, die als Erwachsene uns passieren wird, ist, dass wir Grenzen, die andere haben, übertreten, indem wir versuchen, sie immer noch zu kontrollieren, immer noch denken, wir können es besser, wir wissen es besser, sie können ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und wenn das passiert, dann werden Beziehungen zerstört werden. Dann wird die Ehe auf Dauer nicht gut gehen. Dann wird nicht echte Partnerschaft möglich sein. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Kinder das lernen dürfen. Wir haben jetzt 5 Regeln gehabt. Das erste war die Regel von Saat und Ernte. Was ich tue, bestimmt, wie mein Leben verläuft. Zweitens war die Regel vom Neid. Ich bin glücklicher, wenn ich dankbar bin. Das dritte war die Regel der Ehrlichkeit und Offenheit. Wenn ich ehrlich bin, werden Beziehungen gebaut. Bin ich nicht ehrlich, werden Beziehungen daran zerbrechen. Das vierte ist die Regel der Verantwortlichkeit. Ich selbst übernehme Verantwortung über die Gestaltung meines Lebens. Und das fünfte ist die Regel der Macht. Ich habe nicht alle Macht, aber ich habe etwas Macht, und zwar über mich selbst. Vielleicht hast du heute gemerkt, dass dieses Thema Grenzen dich betrifft oder dieses Thema Charakterentwicklung für dich auch noch relevant ist. Dann möchte ich dich echt ermutigen, bleib nicht bei einer Predigt. So eine Predigt kann ein guter Impuls sein und du denkst vielleicht 2-3 Tage drüber nach, aber verändern wird das nichts in deinem Leben. Wenn du denkst, da ist eine Baustelle in meinem Leben, an der muss ich noch arbeiten, dann fordere ich dich echt heraus, häng dich rein in das Thema. Lies Literatur dazu, rede mit Leuten drüber und frag sie um ihr ehrliches Feedback, wie sie vielleicht dein Auftreten auch empfinden, ob sie empfinden, du überschreitest Grenzen oder ob sie, wie sie dir vielleicht Hilfe geben können, dass du deine eigenen Grenzen besser bewahren kannst. Wenn du Vater oder Mutter bist und du hast gemerkt, hey, da sind gute Impulse dabei, gilt dasselbe für dich. So eine Predigt verändert gar nichts im Erziehungsstil. Das hält 2-3 Tage an, vielleicht sogar 7 Tage. Aber ich habe dieses Buch über Kindererziehung ja gelesen wegen der Predigt. Aber ich bin draufgekommen, hey, ich brauche auch Veränderung in meinem Erziehungsstil. Und ich werde es nicht nur einmal lesen, ich will es öfter lesen, weil ich will echt, dass meine Kinder einen guten Start in ihrem Leben haben. Auch wenn ich schwierige Entscheidungen treffen muss. Und deswegen möchte ich dich auch als Elternteil ermutigen, wenn du denkst, es war gut und du möchtest die anderen 5 Regeln auch noch wissen, kauf dir das Buch, lies es und wende es an oder beschäftige dich anderwertig mit dem Thema. Und das Dritte, was in die Praxis geht, ist, wenn du heute hier bist und du hast noch nie dieses Angebot angenommen, die Beziehung zu Gott wiederherzustellen, wieder in diese Beziehung zu kommen, dann möchte ich dich heute einladen, wenn du merkst, hey, heute ist mein Tag, heute bin ich dran. Du kannst zu Gott kommen mit einem ganz einfachen Gebet, sag ihm, was dich bewegt und bitte ihn, dass er einfach in dein Leben kommt und die Beziehung wiederherstellt. Wir haben auch immer noch eine Gebetszeit jetzt am Schluss. Wenn du willst, bete ich auch gerne mit dir und lade Gott in dein Leben ein. Und in all unseren Unzulänglichkeiten, in all dem, wo wir versorgen, möchte ich einfach, dass der Abschluss bleibt. Wir haben in Gott einen Vater, der perfekte Vater ist. Und wir brauchen uns wegen unserer Unzulänglichkeiten nicht selbst verdammen, aber wir dürfen zu Gott kommen und sagen, verändere mich da, wo ich Veränderung brauche. Und da, wo ich als Mutter, als Vater versorgt habe, machst du wieder gut. Weil du bist ein besserer Vater für meine Kinder, als ich es je sein kann. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du es möglich gemacht hast, dass die Beziehung mit dir wiederhergestellt wird, obwohl es wir Menschen verbockt und vermasselt haben. Ich danke dir, dass du uns mit unseren Fehlern, mit unseren Schwächen, mit unseren charakterlichen Macken, allem annimmst, dass du uns trotzdem liebst, aber dass du uns auch verändern willst, wo Veränderung nötig ist, damit wir immer mehr und mehr der Mensch werden, zu dem du uns eigentlich geschaffen hast, zu dem du uns berufen hast. Und ich möchte dich auch bitten, dass du uns einfach da, wo wir noch unzulänglich sind in unserer Vater-Mutter-Rolle, dass du uns da einfach auch stärkst und Weisheit gibst und Mut gibst und Liebe und Geduld und Gnade, dass wir dein Wesen auch widerspiegeln dürfen. Und ich danke dir, dass du unsere Kinder so sehr liebst, mehr als wir es selbst lieben, und du das Beste für unsere Kinder willst. In Jesu Namen. Amen.
Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steyr.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.